Wie prüfen wir Irrlehre und Irrlehrer? Ich hatte gestern etwas Einleitendes gesagt und war auch zu dem eigentlichen Prüfen gekommen. Es war die Frage, warum ist Prüfen notwendig? An dieser Stelle möchte ich ein wenig wiederholen und dann weitergehen. Warum ist Prüfung von Irrlehre und Irrlehrern so sehr wichtig? Es ist ja immer wieder so, dass wir hören, man sollte nicht prüfen, man sollte annehmen. Man sollte nicht in die Gefahr kommen, über Gott Verkehrtes zu denken. Nun, Gott ist nun eben nicht der Einzige im Raum. Er hat einen Gegenspieler, und dieser ist sehr, sehr raffiniert. Und wir sind aufgerufen zu denken. Die Wahrheit muss überlegt werden in der Begegnung mit ihr. Die Unwahrheit muss überlegt werden. Und dann muss geprüft werden, mit was haben wir es zu tun. Prüfung ist wichtig, weil Irrlehre der echten, der wahren Lehre oft sehr ähnlich ist. Das sollten wir zur Kenntnis nehmen, sonst könnten wir der Irrlehre tatsächlich verfallen. Denn vielleicht ist nichts so tendenziös, so in Gefahr, in die Irre zu gehen, als das Wesen Mensch. Weshalb er wahrscheinlich mit dem Schaf verglichen wird. Die klügsten Menschen, die weisesten Menschen, die gelehrtesten Menschen haben eine unheimliche Fähigkeit, irre zu gehen. Vergessen wir das nie. Es gibt keinen Menschen, der nicht eine fast unbegrenzte Möglichkeit hat, irre zu gehen. Es ist nicht die Denkfähigkeit, die uns davor bewahrt. Wir sind tatsächlich dumme Menschen. Wir wissen gar nicht, wie dumm wir sind. Ich gebrauche das Wort bewusst. Wir sind nicht klug. Es ist die Sünde, die uns für uns selbst für weise halten will. Lesen Sie Römer 1. Der Weg bergab, der Weg weg von Gott, lässt den Menschen sich für klug halten. Paulus sagt, haltet euch selbst nicht für klug. Wir sollen nach Hause kommen und wissen, wer wir sind. Und dann sollen wir in großer Abhängigkeit von Gott lernen, nach seinen Wegen, in seinen Bahnen zu denken. Also, weil die zwei so unheimlich ähnlich aussehen können, müssen wir prüfen, im Lichte Gottes. Zweitens, prüfen ist notwendig, weil es geboten ist. Drittens, neue Lehrmeinungen sollten geprüft werden, weil es um die Ehre Gottes geht, um seine Wahrheit, nicht nur um unser Wohl. Hier ist es nicht so, wie wenn man einkaufen geht. Man sucht nun den nächstbesten Laden und dann, wo man sich ein bisschen schnell einkaufen kann und so weiter. Es gibt im Englischen einen Begriff für dieses, das heißt Shopping. Das heißt von Shop zu Shop, von Laden zu Laden gehen und sich das nun eben holen, was sich gefällt. Oder den Laden sich aussuchen, wo man das meiste für das Billigste kriegt. Am billigsten kriegt. Und so geht man, und dieses tatsächlich, so spricht man. Man geht jetzt Church Shopping. Man shoppt jetzt für die beste Gemeinde, die einem so behagt und wo man sich also wollig wohlfühlen würde. So geht es nicht zu mit den Wahrheiten. Da fragen wir, was sagt Gott, was ist die Wahrheit? Es geht um die Ehre Gottes. Nicht um unsere Bequemlichkeit. Viertens, es geht um das Wohl seiner Gemeinde, und zwar um das ewige Wohl. Nicht, damit wir uns launenhaft wohlfühlen. Christen müssen vor dem Falschen bewahrt werden, sonst können sie sehr gefährliche Wege einschlagen. Wollen wir nie vergessen, dass das möglich ist. Die Gemeinde muss aufgebaut werden mit der Wahrheit. mit der Gnade Gottes, die in dieser Wahrheit liegt, und es gibt kein anderes Mittel. Wussten Sie, dass es nur eine Kost für den Christen gibt? Nur das Manna. Daraus können Sie eine Unmenge von Gerichten machen. Aber es gibt nur Manna. Bitte behalten Sie den Geschmack dafür. Lass es uns nicht so gehen wie in Israel. Ja, Sie wissen, wie es dazu geht. Nur Manna, nur dieses Manna. Es gibt nur das Wort Gottes. Der Mensch, sagt Jesus, lebt vom Worte Gottes. Und von nichts anderem, von keinem anderen Wort. Fünftens, das wollte ich noch anfügen, es geht um das Heil von Sündern. Wo falsche Lehre ist, da ist auch bald falsches Verhalten. Und beides können ein Stolperstein sein, sodass Sünder nicht zu Jesus finden. Ein Beispiel haben wir in 1. Korinther 14, wo Paulus den Korinthern nahelegt, passt auf, es könnten Unbekehrte in eurer Versammlung sein. Die wurden normalerweise nicht gerade eingeladen. Die Versammlung der Gläubigen ist ja für die Gläubigen, nicht für die Ungläubigen. Aber das heißt nicht, dass wir nur unter uns sein müssen. Ich bin davon überzeugt, dass es fast keine Versammlung gibt, wo nicht ein Ungläubiger dabei sein dürfte. Wir haben nichts zu verheimlichen. Also wenn Ungläubige da sind, sollte ganz besonders, meine ich, Rücksicht genommen werden. Und immer sollte ein Brosam da sein, wenn nicht gerade eine gute Scheibe, ein Schwarzbrot auch für diese. Passen wir auf, dass wir die Wahrheit im Raum haben und das wahrhaftige Verhalten. Wir kommen jetzt zur Verantwortung für das Prüfen. Wer stellt nun die Untersuchung an? Wessen Aufgabe ist es, neue und andere Lehrmeinungen zu überprüfen? Erstens ist es die Aufgabe der Führung der Gemeinde. Da die Hirten die Hauptverantwortung in der Gemeinde tragen, haben sie in besonderer Weise auf Einmütigkeit und auf eine gesunde Lehre zu achten. Sie haben die Schafe nach Möglichkeit zu schützen. Lehrer, Hirten, Aufseher sollten dieses im wahren Sinne dieser Begriffe sein. Zur Führung der Gemeinde gehören auch nebst den örtlichen Hirten nach der Schrift reife Reichgottesarbeiter, die zwischen den Gemeinden kursieren. Sie hießen damals Apostel, unter Umständen auch Propheten, Menschen, die Gott übergemeindlich gebraucht. Gott gebe uns Hirten für die vielen verwirrten Schafe heute. Das ist eins meiner ständigen Gebete, weil es genauso zugegangen ist wie im Krieg. Ich war im Zweiten Weltkrieg und ich weiß die Taktik des Feindes. Die Taktik ist, erstens Offiziere wegzuraffen. Und Offiziere, dann sind die Soldaten, wenn sie nicht so gut ausgebildet sind, dass sie von alleine sich zurecht wissen, dann sind sie verwirrt. Wir bekamen mit, dass unser Feind damals die einzelnen Soldaten nicht so ausgebildet hatte. Und dann war es natürlich ein leichtes, sie in Verwirrung zu bringen. Der Feind, so war es auch in Nordkorea oder in Vietnam. Man hat die Lehrer, die Ärzte, die Ortsvorsteher, die Leute, die etwas wussten, die wurden zuerst weggenommen. So war es in der Sowjetunion. Die Gemeindeleitung, die wurde weggenommen, damit die Gemeinde sich nicht Rat wissen sollte. Glücklicherweise hat die Gemeinde dann gelernt, jeder für sich alleine zu stehen. Und kaum war der Älteste weg, war schon ein Nächster da. Ja. Und dann nahmen sie den, da war schon wieder einer da. So sollte es in der Gemeinde zugehen. Aber auch jeder Christ ist hier gerufen, Verantwortung zu übernehmen. Die Gemeinde ist als solche Trägerin der Wahrheit. 1. Timotheus 3, Vers 15. In ihr, in der Gemeinde, hat die Unwahrheit keinen Platz. Johannes richtet seine Aufforderung zu prüfen an alle Kinder Gottes. Paulus ebenfalls in 1. Thessalonicher 5. Bedenken wir, dass die Briefe an alle Christen geschrieben wurden und alle Christen, alle Empfänger dieser Briefe, die Verantwortung trugen dafür, dass dieser Brief nun angenommen wurde und eingehalten wurde. Jeder Christ war verantwortlich für das rechte Empfangen dieses Briefes. Was also in einem Brief steht, das ist normalerweise für alle Christen. Hebräer 12, Vers 15 heißt es, seid einander Aufseher. Gelegentlich wollen Sie vielleicht diesen Text einmal prüfen. Normalerweise liest man, achtet aufeinander. Ich darf darauf hinweisen, dass im Grundtext hier das Wort für Aufseher oder Bischof in der Tätigkeitsform, in der Zeitform steht. Das heißt, bischöft, aufsieht oder aufsehet einander. Seid füreinander Hirten. Das Wort für Hirte kann im Grundtext als Tätigkeitswort gebraucht werden, genauso wie im Englischen. Hirtet einander, hütet einander, seid Aufseher füreinander. Dieselbe Aufgabe, die den Gemeindehirten am Besonderen zukommt, wird hier bei jedem Gläubigen gesehen. Die Frage Kains ist sehr leicht zu beantworten. Vor Jahren hatte die Sudan-Inland-Mission einen Stempel, den sie, wenn sie ihre Post verschickten, noch nachdem das Kuvert verklebt war, vorne drauf drückten. Und wenn wir den Brief bekamen, lasen wir auf dem Kuvert, bin ich meines Bruders Hüter? Und die Antwort war schon angegeben, jawohl. Ja. Auch 1. Johannes 2, 20 und 27 sollte hier angemerkt sein. Christen mit der Gnadengabe der Erkenntnis oder der Unterscheidung der Geister sind eine besondere Hilfe bei dieser nicht einfachen Aufgabe. Nun der Zweck des Prüfens. Was ist unser Ziel, wenn wir Irrlehrer prüfen? Ein zweifacher Zweck ist zu bedenken. Erstens, unser Ziel beim Prüfen. Beim Prüfen, wenn wir zuhören oder wenn wir lesen, ein Buch lesen. Übrigens, wer beaufsichtigt Ihre Gemeindebibliothek? Ich komme in sehr viele Gemeinden. Bei den besten Gemeinden ist hier ein Einfallstor, merke ich. Ich gehe oft zum Büchertisch, um mich zu vergewissern oder mir ein Bild zu verschaffen, wie sieht es in dieser Gemeinde aus? Da kann in den besten Gemeinden das ein verkehrtes Buch auf dem Büchertisch liegen. Es ist die Aufgabe der Gemeindehirten, den zu verwalten. Nicht irgendein junger Christ, der nun schön mit Büchern umgehen kann oder mit Finanzen. Jedes Buch muss geprüft werden. Auf dem allgemeinen Büchertisch darf kein Buch liegen, das nicht jeder Christ lesen könnte. Sie dürfen eine spezielle Bibliothek haben, in der Sie vielleicht nachschlagen, wer hier also die Fähigkeit durchzublicken, ja? Das ist in Ordnung. Ich habe in meiner Bibliothek manch ein irriges Buch. Aber ich richte mich nicht danach. Aber im Allgemeinen, wenn wir empfehlen, wenn wir weitergeben wie Brot, ja, dann müssen wir vorsichtig sein, dass kein Gift dabei ist. Unser Ziel ist, herauszufinden, ob die Sache richtig oder falsch ist, gut oder böse, grundsätzlich. Zweitens, wenn hier Falsches vorliegt, ist herauszustellen, wie schwerwiegend dieses ist. Sie können ein kleines Fläschchen haben mit Flüssigkeit und es kann einen Tropfen Gift haben. Die Frage ist, welche Qualität hat dieses Gift? Arsenik zum Beispiel, da kann die ganze Flasche wegleeren. Aber wenn es nur ein schwaches Gift ist, nun, heute Morgen haben Sie am Frühstücktisch Gift eingenommen. Ich kann Ihnen das vergewissern. Sobald Sie Weißbrot in die Hand nehmen, ja. Es kommt darauf an, wie schwerwiegend es ist. Das Ziel ist die Bewahrung. Echte Gläubige sollen nicht irregeführt werden. Sie sollen dagegen aufgebaut werden durch die Wahrheit. Ich machte schon darauf aufmerksam, dass es Randfragen gibt, die haben manchmal potenzielles Gift drin. Es können Fragen sein, zum Beispiel die Frage der zweiten Erfahrung. Manchmal ist das nicht allzu schwerwiegend. Es ist falsch, aber es ist nicht so, hat nicht die tragischen Folgen. Es hängt davon ab, was man sich dabei denkt. Wo ist der, liegt der Akzent im Denken? Wenn der Akzent da liegt, sodass man Jesus aus dem Blickfeld verloren hat, dann natürlich ist es sehr tragisch. Aber wenn man Jesus vor Augen hat, aber dieses noch so gleichsam als Ballast mitschleppt, dann muss das nicht, dann überwindet das tägliche sich Befassen mit Jesus und seinem Wort die Gefahr, die von dieser Last her aufkommen könnte. Jeder von uns trägt ein gewisses Maß von irrigem Ballast mit sich. Aber wenn Jesus im Blickfeld ist, dann wird ständig überwunden. Es kann nicht seinen Einfluss in unserem Leben haben. Aber passen wir auf, dass entlastet uns nicht. Wir sollten uns fragen, uns zeigen lassen vom Heiligen Geist, wo noch Irriges dabei ist. Denn es kann jeden Moment die Überhand nehmen. Genauso mit Sünden, Fleischessünden, die mitreisen auf unserem Pilgerweg. Nach welchen Kriterien können wir nun auf uns zukommende Lehrmeinungen überprüfen? Kommen wir zu den Kriterien. Ich habe sie aufgeteilt in drei Gruppen. Kriterien der Person, wo diese im Vordergrund steht, dann Kriterien des Inhalts und letztlich Kriterien der Frucht. Beginnen wir mit der Person. Da fragen wir uns, wo liegt in der Sache die letzte Autorität? Wer ist für den Redenden maßgebend? Jetzt Vorsicht. Zwei Fragen liegen in dieser einen Frage. Oder zwei Fragen müssen gestellt werden, um diese Frage zu beantworten. Welche zwei? Erstens, welche Autorität wird vom Redenden oder vom Schreibenden angegeben? Da werden Sie immer wieder merken, nur die Heilige Schrift. Nicht immer, aber immer wieder kommt das vor. Deshalb eine zweite Frage. Auf welche Autorität kommt es jedoch letztlich an? Das wird oft verschleiert. Kein Name unter Menschen birgt für Zuverlässigkeit. Es gibt natürlich einige Namen, bei denen können Sie ziemlich sicher sein, dass Sie diese Schriften oder diese Vorträge empfehlen könnten. Was da an Verkehrtem wäre, das wäre minimal. So zum Beispiel bei Spurgeon, Wilhelm Busch und anderen. Da kann man grundsätzlich diese Autoren empfehlen. Nicht alles, was sie schreiben, Christen müssen wissen, sie müssen immer prüfen. Wenn Wilhelm Busch zur Taufe kommt, dann natürlich müssen wir mit Vorsicht lesen. Aber er spricht kaum über die Taufe. Wenn Sie Wilhelm Busch lesen, dann kommt immer Jesus in den Vordergrund. Und das ist so schön, so wohltuend, so frisch. Genauso bei Spurgeon. Immer wieder Jesus, die Gnade, die Gnade. Aber es könnte etwas doch dabei sein. Jetzt fragen wir, welche Autorität wird vorgegeben und welche Autorität ist wirklich im Hintergrund da? Kein Name unter Menschen birgt für Zuverlässigkeit. Wir alle, jeder von uns, wir alle brauchen Hirten. Jeder von uns hat die Tendenz, irre zu gehen. Und wir alle brauchen jemanden, der uns hilft. Das merken wir, bewusst oder unbewusst. Und sehnt nach solchen, die uns den Weg zeigen könnten. Es sind hier Leute heute Morgen, in dieser Freizeit, die wünschten, sie hätten zuverlässige Hirten in ihrer Gemeinde. Die wünschten, sie hätten überhaupt eine Gemeinde. Wenigstens Brüder und Schwestern, mit denen sie zusammen den Weg gehen könnten. Einige, sehr viele heute, sind ganz einsam. Wir wissen, wir brauchen Hirten, das bete ich für meine Kinder. Lass sie die richtigen Einflüsse erleben. Deshalb ist es nicht ganz verkehrt, auf Menschen zu schauen. Denn Gott hat Menschen eingesetzt, Epheser 4, Vers 11. Nur, genau da liegt aber eine Versuchung. Hier kann eine Versuchung einsetzen bei unserem Bedürfnis nach einem Hirten. Hier kann eine Versuchung einsetzen, sich in zu starkem Maße auf jemanden zu verlassen. Da müssen wir uns fragen, in welchem Maße verlassen wir uns auf einen Menschen? Fast jede Bewegung hat ja ihre Autoritäten. Jemand sagte gestern, ihre Päpste. Das kann die biblische Bewegung sein. Immer wieder stellt man fest, da sind die Autoritäten. Und die Gefahr ist, wenn sie sich in einer Gemeinde, in einem Bund befinden, dass sie sich dann verpflichtet fühlen, dabei zu bleiben und sich danach auszurichten. Man wird nicht unabhängig und nur schriftgebunden. Das ist die Gefahr dabei. Manchmal ist es keine Person, welche die Autorität ist. Manchmal ist es die sogenannte Bruderschaft, so eine Art Demokratie, und man darf nicht ein Einsiedler sein, das ist ja verkehrt, als engstirnig wird man dann gestempelt. Jetzt muss man überprüfen, bin ich wirklich engstirnig oder stehe ich jetzt alleine wie ein Luther und so weiter? Ich will ja mich nicht für einen Luther ausgeben, aber vielleicht muss ich alleine stehen wie Luther, ja? Und dann kann ich das auch. Ich muss jetzt prüfen, ist das vom Fleisch, diese Engstirnigkeit, oder ist sie von Jesus? Fast jede Bewegung hat ihre Autoritäten. Jetzt müssen wir da uns fragen, wie steht es hier? Es ist notwendig, stark und selbstständig reif zu werden, sodass wir nicht allzu sehr von Menschen abhängig sind. Wie Johannes in 1. Johannes 2, dass der Heilige Geist uns wirklich der letzte Lehrer sein kann. Welche Verbindungen pflegt die Person, ist eine weitere Frage. Erstens, welche Autorität steht hier im Vordergrund oder im Denken? Welche Verbindungen pflegt die Person? 1. Korinther 15, Vers 33, schlechte Gesellschaften verderben gute Sitten. Oh weh, genau das erleben wir. Aber ich füge hinzu, und gute Lehren. Schlechte Gesellschaften verderben gute Lehren. Eine Lehrkrankheit mag sich vielleicht noch im Anfangsstadium befinden, wenn Sie prüfen. Aber die Frage ist, wo wurde angesteckt? Wo liegen die Zusammenhänge? Fragen Sie, gehen Sie nach. Sie mögen es vielleicht mit jemandem zu tun haben, der selbst, es ist Ihr Lehrer da. Aber wenn Sie fragen, scheint alles in Ordnung zu sein. Ja, glauben Sie dies? Ja. Ist die Bibel für dich alleinige Autorität? Ja, wirklich. Und er wollte, was er sagte, in der Bibel gefunden haben. Moment einmal, wo bist du in letzter Zeit gewesen? Ja, ich war mal auf der Tagung oder ich war mal in der Versammlung gewesen. Aha. Verstehen Sie? Er hat sich nicht ganz identifiziert mit der Sache, nur er hatte etwas aufgepickt, etwas Saat. Und es ist aufgegangen. Der Feind war im Spiel gewesen. Eine weitere Frage in Bezug auf die Person. Ist die Person, mit der wir zu tun haben, kontrollierbar? Und hier meine ich nicht im journalistischen Sinne, wo es dem Englischen ähnlich gebraucht wird, was nicht gutes Deutsch ist, sondern kann man ihn prüfen? Lässt er sich prüfen? Ist er kontrollierbar in diesem Sinne, nicht beherrschbar? Nimmt die Person Gemeinde Jesu ernst? Hält diese Person sich grundsätzlich zu echten, lauteren, leuchtenden Christen? Epheser 4, 11 bis 16. Ich wünschte, ich hätte die Zeit, alle diese Texte zu besprechen, aber Sie wissen ja, wie es gestern zuging, als ich das anfing. Das Wort Gottes hat es in sich, ja? Es ist unendlich Speise. Jeder Christ muss so mit und vor Gemeinde leben, dass sein Leben einsichtig ist. Lebt er so stark abseits, dass keine Christen in sein Leben einsehen können, so wird er von dort her schon verdächtig. Egal, was er sagt. Ist hier eine Bereitschaft, geprüft zu werden? wird Kritik untersagt. Bleibt das Gewissen des Hörers frei zum Urteilen? Wie spricht er? Dominierend? Oder spricht er so, dass es deutlich wird, das Gegenüber hat die Freiheit anzunehmen und abzulehnen, was ich sage? Ist das Gewissen des Hörers frei zum Urteilen oder wird es unter Druck gesetzt? Neutestamentliche Prophetie, das heißt Verkündigung, ist von der Gemeinde prüfbar. Zweitens, Kriterien für den Inhalt. Eine zweite Gruppe. Hier einige Fragen wiederum. Hauptsächlich zwei Fragen. Stimmt die Sache mit der Heiligen Schrift überein? Das ist eine sehr bekannte Frage, aber sie muss ein wenig erläutert werden, weil diese Frage zu schnell beantwortet wird. Wie oft hört man nicht schon, ja, ich habe geprüft, aber die arme Seele kennt die Schrift überhaupt nicht. Die Frage ist hier, in welchem Maße stimmt, was man gehört hat oder gelesen hat, in welchem Maße stimmt diese Lehre oder stimmt sie nicht mit der Schrift? Auch wenn Schrift zitiert wird, muss das getan werden. Denn sie will im Einklang mit der ganzen Schrift verstanden werden. Aber dann muss man die Schrift auch kennen. Gestern sagte ein Bruder, als er in einem Kreis etwas erwähnt hatte, hieß es, ja, aber der und der kennt sich genauso gut aus in der Schrift wie du. Dabei ist mir ein Gedanke gekommen, als ich das überlegte. Es ist doch wohl noch ein Unterschied zwischen sich auskennen in der Schrift und die einzelnen Schriftstellen wirklich kennen in ihrem Wesen. Ich mag wissen, wo etwas steht, und ich mag das auch zitieren können. Ich kann mich auskennen. Aber kenne ich wirklich den Text? Kenne ich die Sprache der Schrift? Sie ist nicht immer so in ihren Assoziationen formuliert wie bei uns im Deutschen. Jetzt muss ich mich hineinversetzen. Habe ich verschiedene Übersetzungen? Kenne ich wirklich die Zusammenhänge? Kenne ich die Linien in der Schrift und so weiter? Oder sind Linien überstülpt worden? Aufgelegt worden? Jeder Teil der Schrift ist ernst zu nehmen, nicht nur ein Teil. Da heißt es immer wieder in einigen Kreisen, aber es steht doch so geschrieben. In dem Vers steht so und so geschrieben, ja. Aber es ist nun einmal das Wesen einer Sprache, dass sie nicht immer eindeutig ist. Ein Satz könnte so oder so verstanden werden. Und jetzt ist die Frage im Zusammenhang der ganzen Heiligen Schrift, wie passt dieser Text in das Ganze hinein? Ah, nicht dies ist gemeint, jetzt ist das schon einmal ausgeschaltet, sondern es muss so verstanden werden. Jeder Teil ist ernst zu nehmen. In diesen Tagen wurde hingewiesen auf die Heilsgeschichte. Und das ist sehr wichtig. Was sind die großen Züge der Heilsgeschichte? Ich hatte einen Studenten, der hatte sein Thema, hatte eine Arbeit zu schreiben, Abschlussarbeit. Und ich dachte, eine gewisse Tendenz wäre besprochen worden, Johannes 15 zum Beispiel. Und als dann die Arbeit in meine Hände gelang, war es doch ein stark anderes Thema. Die typische Pfingsttheologie. Und ich habe das selten getan, aber ich hatte dann anschließend Gelegenheit, mit ihm noch persönlich zu sprechen. Und dann habe ich das mit ihm gesprochen. Verstehen Sie, Sie haben hier alles in einen Topf geworfen, so ungefähr. Ob das nun vor Pfingsten ist oder nach Pfingsten, ob das Altes Testament oder Neues Testament ist, Sie haben alles nun hier gesammelt und eins daraus gemacht. So geht das doch nicht. Gott hat doch Geschichte in seiner Schrift. Und was im Alten Testament galt, das gilt nicht notwendigerweise heute. Ich muss nicht auf meinen Acker jetzt so säen, wie das in Israel gemacht werden musste und so weiter. Es ist etwas, das abgelöst ist. Eine Gemeinde ringt natürlich immer wieder mit der Frage, was ist beibehalten, was ist kontinuierlich da und was ist also abgelöst worden. Und die Schrift macht deutlich, dass das Gesetz als Regent abgelöst ist. Dadurch, dass Jesus es erfüllt hat, ist es nicht mehr mein Regent. Das Wesen des Gesetzes aber bleibt, weil der Gott bleibt, der es gesprochen hat, und das Gesetz war der Ausdruck seines Denkens. Jetzt muss ich mich fragen, was im Gesetz ist das Wesen des Gesetzes? Liebe und Gerechtigkeit. Und was im Gesetz war nur illustrativ? Zum Beispiel Hebräer 13, Vers 8. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Wird sehr schnell zitiert. Aber ich frage mich, ob der Zitierende das ganze Hebräerbuch gelesen hat. Oder wenn er es getan hat, wann las er zuletzt Kapitel 2? Wo von den übernatürlichen Phänomenen gesagt wird, dass sie schon zeitlich hinter dem Schreibenden, der Zeit des Schreibers liegen. Und übrigens, abgesehen von Kapitel 2, um derselbe zu bleiben, muss man sich nicht dauernd in der Handlung wiederholen. Paulus selbst sagt, ich mache heute nicht mehr alles, was ich machte, als ich Kind war. Aber er ist immer noch derselbe Paulus, dieselbe Person. Wir verändern uns dann natürlich allerdings. Gott verändert sich nicht, aber auch da muss er nicht ständig Wunder tun, um derselbe zu bleiben. Wussten Sie übrigens, ein kleiner Test, wie gut Sie die Schrift kennen, wussten Sie, dass es in der Apostelgeschichte keinen einzigen Fall gibt, wo Menschen nach der Wiedergeburt den Heiligen Geist bekamen, beziehungsweise in ihm getauft wurden? Wussten Sie auch, dass mir dieses nicht so bewusst wurde, bis vor einigen Jahren? Das kommt daher, dass wir zu Recht uns daran gewöhnt haben, Bekehrung und Wiedergeburt identisch zu betrachten. Aber wenn wir das durch die ganze Schrift ziehen, dann kommen wir in Kollision. Es war nicht immer so, dass Bekehrung und Wiedergeburt dasselbe waren. Deshalb müssen wir vorsichtig sein. Die Leute, die in der Apostelgeschichte den Heiligen Geist bekommen, waren bekehrt, aber nicht wiedergeboren. Denn der Heilige Geist brachte ihnen das neue Leben. Man hat es nicht ohne den Geist Gottes. Das Leben, das Jesus durch Tod und Auferstehung erworben hat, das ist neu auf der Bühne der Heilsgeschichte. Jakob ist nicht wiedergeboren, kein David, kein Jesaja. Der Heilszustand, die Heilsbeziehung zu Gott ist damals eine andere. Für jene Zeit ist das normal so und sie leben vom Wort Gottes, das auch Leben in sich hat. Aber die Situation ist etwas anders. Bis Jesus kommt, ist das einfach so. Und wir können nicht genügend uns bemühen, heilsgeschichtlich zu denken. Das klingt manchmal so fremd, dass ich befürchte, ich werde als Heretiker betrachtet. Aber man muss den Mut haben, das zu sagen. Der Maßstab in der Überprüfung und unterschiedlicher Lehrauffassungen kann nur die göttliche Offenbarung sein, die uns in Form der Heiligen Schrift vorliegt. Paulus schreibt, die ganze Schrift ist Gott gehaucht. Übrigens, und jetzt noch wieder eine Irrlehre, die Schrift ist nicht inspiriert. Sie ist nicht vom Heiligen Geist eingegeben. Und es tut mir leid, dass die Übersetzungen es so sagen. Es geht in 2. Timotheus 3, Vers 16 nicht um die Qualität der Schrift, ist sie inspiriert, ist sie göttlich in dem Sinne, sondern um die Quelle der Schrift, um den Ursprung der Schrift. Und von dort her wird dann argumentiert für den Effekt, das heißt für die Wirkung. Denn genauso wie in 2. Korinther 10, unsere Waffen sind mächtig, kräftig, nicht fleischlich. Sie kommen nicht vom Fleisch. Und deshalb, weil sie nicht vom Fleisch kommen, sondern von Gott, deshalb haben sie Kraft. Die Schrift ist Gott gehaucht. Das heißt, alles, was in der Bibel steht, kommt aus dem Hals Gottes, aus dem Munde Gottes hervor. Ist die Frage, wo kommt die Schrift her? Nicht, wie sieht sie jetzt aus? Inspiriert heißt, dass Geist hineingelegt wurde. Das Wort war vorher da und jetzt wird inspiriert, eingegeistigt. So wird ein Mensch inspiriert, aber nicht eine Sache.
wenigstens nicht die Heilige Schrift. Die Heilige Schrift ist von Anfang an Gottes Wort. Sie ist nicht erst da und dann wird sie mit Geist versehen und dann lebendig. Und das Wort Gottes wird auch nicht lebendig in der Predigt. Es ist lebendig. Wir dürfen beten, dass wir lebendig werden. Dass wir fähig sind, das Wort Gottes aufzunehmen. Aber das Wort Gottes ist lebendig und hat die Kraft. Das Wort Gottes ist Gott gehaucht. Jede Schrift ist Gott gehaucht. Übrigens, die bessere Übersetzung ist jede Schrift oder alle Schrift, das alle steht da vorne. Und nützlich zur Belehrung, weil eben es von Gott kommt, deshalb ist es nützlich. Zur Zurechtweisung, damit der Mensch Gottes zugerüstet sei zu jedem guten Werk. Mensch Gottes, ein alttestamentlicher Ausdruck, der heute für jeden Christen gebraucht wird. Jeder Christ ist heute auf der Stufe. Ich beschwöre dich, predige das Wort. Es wird eine Zeit kommen, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen. Die Schrift ist also Gottes Wort. Reden. Und dieses Wort ist die gesunde Lehre. An dieser ist die Kranke zu messen. Die kranke Lehre. Sagen wir, die Schrift ist der Maßstab, dann heißt das auch nicht ich nach meiner Erfahrung, sondern Gott, der zu meinem Ohr und Denksinn spricht. Römer 10, Vers 17 und Kapitel 12, Vers 2. Ein führender Mann einer neuen Bewegung sagte an einem Treffen, nachdem er seinen biblischen Text gelesen hatte: Ich weiß, wir werden uns über die Bedeutung dieses Abschnittes nicht einig sein. Deshalb, und er schlug die Bibel zu, erzähle ich Ihnen mein Zeugnis, und dann werden wir etwas Solides haben, wonach wir uns richten können. Kein Erlebnis bedurfte es, sondern nur einige Schriftstellen, um die Lehre dieses Mannes zu widerlegen. Eine weitere Frage in Bezug auf den Inhalt: Ist das Heil auf dem Spiel? Diese Frage ist notwendig, weil wir wissen müssen, was das Wesen der Schrift ist. Die Schrift hat viele Themen, aber wir sollten wissen, was das Hauptthema der Bibel ist. Und wenn wir sagen, nach der Heiligen Schrift, dann muss dieses Hauptthema das Kriterium sein. Das Hauptthema der Bibel ist das Heil Gottes. Es verwendet zwei Kapitel, um die Urgeschichte, den Urzustand zu schildern. Und dann ist fertig. Das klingt noch an, hier und da, später in der Heiligen Schrift, aber dann ist schon von Sünde die Rede. Und darauf und gleich darauf ist die Rede von Heil und begleitend immer wieder auch von Gericht, damit man vom Heil erfasst wird. Aber das Bibelbuch ist hauptsächlich jetzt Auskunft über, wie wir von dort, von jener Eden-Situation wegkommen können. Jesus ist geschickt worden, Durchbrecher der Banden und so weiter. Und jetzt müssen wir uns fragen, ist das Heil hier in dieser Lehre auf dem Spiel? Was wird hier gesagt? Paulus sagt, es könnten zum Beispiel Geschlechtsregister in den Vordergrund treten. Sie sind biblisch, aber sie könnten aufgewogen, aufgewertet werden als Hauptthema. Und dann sind wir bei der Lehre. Es steht in Kolosser 2 geschrieben, Vers 18 und 19, lasst niemanden euch den Kampfpreis absprechen, der einen selbstgewählten Weg geht und sich erfreut an demütiger Gesinnung, passen Sie auf, es gibt sehr demütige Irrlehrer, und Verehrung der himmlischen Boten, der sich, vergebens, in Dinge begibt, die er nicht gesehen hat. Manch ein Seelsorger im okkulten Bereich ist hier, an den es zu denken. Er begibt sich in Dinge, die er nicht gesehen hat, der aufgeblasen ist von dem Denken seines Fleisches und der sich nicht hält an das Haupt. Das ist der Mittelpunkt. Jesus. Jesus. In der Mitte der Dreieinigkeit. In der Mitte der Gemeinde, in Offenbarung 1. In der Mitte der Heilsgeschichte, in der Mitte von Verbrechern, Golgatha, Jesus in der Mitte. Er hält sich nicht an das Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Sehnen sich darreicht, das heißt, jeder reicht dem anderen dar und zusammengefügt wird durch das Dargereichte, was nur Wort Gottes ist. Und so ein Wachstum erfährt, das Gottes ist. Das Wachstum ist Gottes Wachstum. Christsein heißt, mit Christus, dem Haupt der Gemeinde, der Erlösten, verbunden zu sein. Nur durch ihn kommt man zum Vater. Die Schrift ist ein Heilsbuch. In ihr geht es um Rettung oder Unheil, Heil oder Unheil. Wahrheit ist ihr also eine Frage der Beziehung zum Heiland und über diesen zum Vater und zum Geist. Das Heilsthema verlangt die Dreieinigkeit. Deshalb fragen wir bei einer Lehre auch nach dem Verständnis des Dreieinigen und des Heilsweges zu diesem. Dieses ist der Zusammenhang von 1. Korinther 12, 3 bis 6, Trinität in der Geisterfrage, Frage der Gnadengaben. Im Heiligen Geist, dem Geiste Gottes des Vaters, bekennt man nicht nur mit Lippen, sondern von ganzem Herzen, Römer 10, Vers 9. Frage ist nicht nur, sagt er das jetzt mit den Lippen, Jesus ist Herr, sondern ist das seine Botschaft? Kennzeichnet das seine Rede? Jesus ist Herr. Mein Herr, Herr von allem, ist das das Bekenntnis? Es ist bei einer Bewegung darauf zu achten, auf wen die Aufmerksamkeit gelenkt wird. Denn es ist die Rolle des Geistes, Jesus zu bezeugen und zu verherrlichen. Und da wissen wir um den Text Johannes 16, 7 bis 14. Versöhnung mit Gott bedeutet Leben für den Menschen. Die Alternative ist der Tod. Wenn eine neu auftauchende Lehrmeinung dazu führt, dass die Heilsverbindung eines Gläubigen mit Gott beeinträchtigt wird, so ist sie gravierender Art. Eine Lehrmeinung, die ihn, in Klammern noch, als Christ gelten lässt, hat nicht die Folge, ob er nur Gemüse isst, Römer 14 zum Beispiel, hat nicht die Folge, dass der Vertreter aus der Gemeinschaft der Gläubigen verwiesen werden muss, als wie ein Nichtgläubiger. Er kann noch in Anführungsstrichen verkraftet werden. Er mag allerdings zum Teil isoliert werden müssen, nach 2. Thessalonicher 3, damit die Gemeinschaft nicht unnötigerweise leidet. Drittens, das Kriterium der Frucht. Welche Frucht wird gezeitigt? Hier muss man bedenken, dass Frucht normalerweise Zeit bedarf, um zu erscheinen, um zu wachsen. Seien Sie hier nicht voreilig. Matthäus 7, Vers 16 bis 20, ich gebe einige Texte an. Matthäus 7, 16 bis 20, Lukas 6, 43 bis 45, Jakobus 3, 8 bis 18, sind also drei längere Texte. Die Frage ist hier, führt diese Bewegung, diese Lehrmeinung hin zur Wahrheit, hin zu Gott, oder tendiert sie dazu, weg von der Wahrheit zu führen, weg von Gott zu führen? Wozu wird Ja gesagt, wozu wird Nein gesagt? Baut diese Lehre auf, wird das Glaubensleben gefördert und so weiter. Und jetzt eine kurze Zusammenfassung, was diese Kriterien betrifft. Wie verhält man sich nun in der Begegnung mit neuer Lehre, die Irrlehre sein könnte? Man hört zunächst zu, ob das ein Redender oder ein Schreibender ist. Beim Hören fragt man sich, was ist biblisch, kontinuierlich biblisch, was nicht. Sortieren Sie, machen Sie Anmerkungen oder sich Notizen. Dies ja, dies nicht. Seien Sie nicht pauschal. Sortieren Sie. Das ist richtig. Dies nicht. Kein Irrlehrer ist nur unwahr. Ich mal der Teufel. Man muss wissen, aus demselben Munde kann Biblisches und Unbiblisches kommen. Es sollte nicht so sein, sagt Jakobus, aber hier ist es so. Wenn Unbiblisches kommt, vergesse man es nicht. Wenn dann lange nur Biblisches kommt, Das ist die Tendenz. Aber er hat doch das gesagt. Merken Sie? Man hat vergessen, was unwahr war. Man wiege das Unbiblische. Ist es heilsentscheidend oder nicht? Man ziehe die Konsequenzen. Auf die wollen wir noch zu sprechen kommen. Falsche Lehre ist eine Sache der Verführung, der Irreführung, also der Führung weg von Gott. Das muss man bedenken. Bevor wir in das anschließende Verhältnis oder zu diesem Thema kommen, noch einige Hilfen für die Untersuchung. Ich will sie nennen nur. Darbringung des Leibes. Um denken zu können, muss klar werden, wem der Körper gehört. Denn der Körper hat unwahrscheinlich viel Interessenstoff. Der Körper ist für uns sehr interessant. Wie schmeckt es, wie warm ist es und so weiter und so weiter. Darbringung des Leibes, Römer 12, 1 und 2. Vor Vers 2 kommt Vers 1. Das wussten Sie mathematisch, aber textlich muss das noch in Erinnerung gezogen werden. Zweitens, gegründet sein im Wort. Vielleicht kein besserer Text als 2. Timotheus 3 noch einmal, die Verse 16 und 17. Die Bibel ist die beste Bibelschule. Und sie genügt. Drittens, Gebet. Wen Weisheit mangelt, Jakobus 1, Vers 5. Kolosser 1, Vers 9, ein Gebetsanliegen, das den ganzen Text bis Vers 23 etwa, 24 beherrscht. Ich bete, wir beten, dass ihr erfüllt sein möchtet. Erfüllt im paulinischen Kontext bestimmt. So wie der Wein einen füllt, aber dann das Verhalten bestimmt. Epheser 5, Vers 18. So bestimmt jetzt das Wissen um den Willen Gottes. Ja. Der Wille will nicht nur gelernt werden, er muss getan werden. Das ist für einen Juden selbstverständlich, der im Alten Testament zu Hause ist. Kolosser 1, Vers 9, dass ihr erfüllt werden möchtet, sein möchtet mit der Erkenntnis seines Willens. Ein großes Thema. Viertens, Wachsamkeit. Matthäus 24, Vers 4, Philipper 3, Vers 2. Vorsicht, also wachsam sein. Man setzt sich mit falscher Lehre nicht so auseinander, dass man sich ihr aussetzt oder mitarbeitet. Einige gehen zu weit, sie wollen prüfen. Aber sie laufen Gefahr, sich zu stark mit dem zu beschäftigen und werden angesteckt. Es gibt Fälle, wo Menschen auf Konferenzen waren oder in Versammlungen waren, wollten prüfen, aber waren nicht vorsichtig genug, innerlich einen Abstand zu halten. Man setzt sich nicht so mit falscher Lehre auseinander, dass man sich ihr aussetzt oder mitarbeitet. Man muss in der Wahrheit verankert sein. Und jetzt das Letzte. Wie haben wir uns zu verhalten, nachdem eine für uns neue oder fremde Lehrauffassung untersucht wurde? A. Man sollte nicht vergessen, es gibt verschiedene Stufen der Gemeinschaft. Welche Stufen könnten erwähnt werden? Erstens, wir haben die Situation, wo in einem Kreis Einigkeit in allen Lehrfragen herrscht und jeder führt einen heiligen Wandel. Allerseits ist heiliger Wandel. In einer solchen Situation ist volle Gemeinschaft möglich. Zweitens, es ist Einigkeit in Lehrfragen, aber bei einigen ist ein unheiliger Wandel, bei einem oder mehreren. Hier muss Abstand, ein gewisser Abstand genommen werden von solchen. Drittens, Einigkeit in Hauptfragen, aber Uneinigkeit in Randfragen. Hier kann Gemeinschaft gehemmt sein, nicht aber immer. Die Arbeitsgemeinschaft ist dann unter Umständen nicht möglich. Man unterscheidet zwischen Arbeitsgemeinschaft und normaler christlicher Gemeinschaft. Viertens, Uneinigkeit in Grundfragen, die das Heil betreffen. Hier ist die Gemeinschaft in Christus unterbrochen, weil man sich nicht an das Haupt hält. Hier ist die Begegnung in der Gesellschaft aber immer noch möglich, sagt Paulus. Wir werden nicht aus der Welt genommen. Fünftens. Uneinigkeit in Gemeinschaftsfragen. Man ist sich uneinig über die Frage, mit wem man Gemeinschaft haben sollte. Eine sehr schwierige Frage. Hier kann die Gemeinschaft leiden und reißt auch unter Umständen ab. Bedenken wir nun B, die Randfragen. Unterschiedliche Lehrauffassungen, nicht zentraler Art, dürfen die Lebensgemeinschaft nicht durchbrechen. Paulus sagt in 1. Korinther 12, 24 und 25, Gott hat den Leib so zusammengefügt, dass es keinen Zwiespalt gebe. Und wir haben Römer 14 und 15 als klassisches Beispiel hier. Sie können aber die Gemeinschaft beeinträchtigen, wie in 1. Korinther 1 oder am Beispiel von Paulus und Barnabas zu sehen ist. Aber da sollte man möglichst bald versuchen, eine Gemeinschaftsbasis herzustellen. Randfragen können aber auch zu entscheidenden Fragen werden. Manchmal die Frage, an welchem Tag sollten wir zusammenkommen, am Samstag oder am Sonntag. Das muss nicht entscheidend sein. In Israel kommen wir am Samstag zusammen. Ich bin nicht dagegen, dass man in muslimischen Ländern am Freitag zusammenkommt. Man sollte aber immer noch in einem gewissen Sinne den Sonntag heiligen als Auferstehungstag. Aber es ist in einem gewissen Sinne eine Randfrage, aber wird es, wie bei den Sabbatisten meistens nicht immer, zur Hauptsache erhoben, dann ist es wieder eine grundsätzliche Frage. Oder die zweite Erfahrung, wie ich schon erwähnte. Dann kann es der Fall sein, dass Jesus nicht mehr genügt. Der Fall der Irrlehre. C. Ist man überzeugt, dass falsche Lehre vorhanden ist? So muss man den Mut haben, an der Falschheit des Falschen festzuhalten, trotz des Guten, das man noch finden mag. Ein Verständnis für die Gründe des Falschen hebt keineswegs den Ernst des Falschen auf. Dass es auch Gutes an der Sache gibt, was immer der Fall ist, und dass man Verständnis für die Gründe der Verwirrung haben mag, darf nicht den Ernst des erkannten Falschen überschatten. Und ich muss jetzt bereit sein, die Konsequenzen zu ziehen. Man muss auch den Mut haben, die Tragweite gewisser Aussagen zu erkennen und aufzuzeigen. Ein Beispiel. Jemand behauptet, ihr habt nicht genug, bei euch ist nichts los, ihr braucht noch mehr. Also gehen wir darauf ein. Ich sage dann, antworte dann darauf, aber wenn du sagst, es braucht noch mehr, dann ist das wohl die Schlussfolgerung, dann genügt Jesus nicht. Ich hatte eine Besprechung in einer Kurzbibelschule mit einem der Leiter und dann sagte er, er brachte dieses Problem vor, weil er nicht weiter wusste in seinem Gespräch mit, er hatte Studenten zu betreuen und dann kam er auch mal in Berührung mit Pfingstern, die so sprachen, oder mit anderen Leuten, die aber diese Auffassung waren. Und dann sagt er, aber das würde doch kein Pfingstler sagen, dass Jesus nicht genügt. Darüber habe ich nachgedacht und das hat mir weitergeholfen. Interessant, das würde ein Pfingstler nie sagen. Nein, das würde er nicht sagen. Das weiß er vielleicht auch nicht. Immerhin aber, in jedem Fall wird hier etwas verschleiert. Die Konsequenzen ziehe ich. Wir überlassen dem Irrlehrer nicht den Genuss, den Luxus der Hermeneutik. Das heißt, wir orientieren uns nicht nach seiner Auslegungsweise. Wenn er sagt, es braucht nach der Wiedergeburt noch mehr, er mag es nicht wissen, aber dann weiß ich und ich habe es ihm zu sagen, ihm mitzuteilen. Schau einmal, wenn du das sagst, in Kolosser 2 steht geschrieben, Kolosser 2, Christus genügt, er ist die Fülle dessen, was Gott uns zur Verfügung stellen wollte. Und wenn man wiedergeboren wird, hat man doch Jesus aufgenommen, er ist doch das ewige Leben. Und wenn man ihn hat, hat man das Leben, 1. Johannes 5. Wenn man also dann, nach dieser Wiedergeburt, wo man Jesus aufgenommen hat, dann sagt, es braucht noch mehr, dann genügt doch Jesus nicht. Es mögen ihm dann die Augen aufgehen. Jetzt ist die Frage, wo hängt er? Und wenn er dann noch bei seiner Irrlehre festhält, ich kann ihm nicht ins Herz schauen, aber ich muss dann die Konsequenz ziehen und sagen, er gilt für mich nicht als Christ. Können Sie das tun? Das braucht Kraft des Heiligen Geistes, um das dann in Liebe zu tun. Wie verhält man sich bei Meinungsverschiedenheiten grundsätzlicher Art? Manchmal nimmt man eine gnädige Haltung ein, manchmal eine festere. Es ist in Liebe und Sanftmut, 2. Timotheus 2, 24 und 25, zu informieren. Denken wir an 1. Korinther 15, eine Irrlehre. Aber Paulus informiert. Er verweist sie nicht aus der Gemeinde. Zuerst hilft er zurecht. Dann natürlich ist die Frage, haben sie angenommen, was er sagt. Es sollte nach der Information dann in der Behandlung zwischen dem Heretiker und dem Skeptiker unterschieden werden, was allerdings Zeit und Gespräch notwendig machen kann. Der erste, der Heretiker, der Irrlehrer, ist einer, der sich der Wahrheit verschlossen hat. Der zweite, der Skeptiker, hat noch Fragen, ist noch nicht so weit, ist aber willig, die Wahrheit zu hören. Und wenn er wirklich Gottes Willen tun will, so wird er die Wahrheit auch erfahren, Johannes 7, Vers 17. Bei diesem ist noch Hoffnung. Diesen begleite man also weiter. Bei keinem sollte man wohl die Hoffnung ganz auf Umkehr aufgeben, 2. Timotheus 2, 25 und 26. Betont sollte werden, dass in Jesus Christus alles ist, was man bei einer Bewegung sucht. Ist ein falscher Geist vorhanden, so dürfen wir mit unserer vollmächtigen Stellung in Christus rechnen, mit dem Recht auf Sieg zu rechnen. Epheser 1, 19 bis 22, Kapitel 2, Vers 6. Aber auch eine feste Haltung ist notwendig, dort, wo man sich der Wahrheit verschließt. Es ist dann die Aufgabe der Gemeinde zu verwarnen und bei Nichtbeachtung sich vom Falschen zu trennen. Römer 16, 17 und 18. Ich rufe euch aber auf, Brüder, Acht zu geben auf die, die Zwiespalt und Ärgernis anrichten. Das wurde in Rom, nach Rom geschrieben. Entgegen der Lehre, die ihr wie Jünger lerntet, und wendet euch von ihnen ab. Also die, die mit falscher Lehre Spaltungen anrichten. Heute wird manchmal von Berührungsängsten gesprochen und so an das Ehegefühl angeknüpft. Sehr raffiniert, eine Taktik. Haben wir ruhig Ängste, mit der Irrlehre und mit Irrlehrern in Berührung zu kommen? Seien wir hier wie eine Braut, die in eine Zeche hineingelangt mit ihrem Hochzeitskleid. Die wird sehr, sehr vorsichtig sein. Ephesus war eine Zeche. Es gibt eine ganze Anzahl, studieren Sie sie mal, ich hatte mir sie gemerkt, ich hätte sie gern lesen wollen, in 1. und 2. Timotheusbrief, immer wieder sagt Paulus, wovon Timotheus Abstand nehmen soll. Ein Weiser, der über die Weisheit geschrieben hat im vorigen Jahrhundert, Martin Tupper, hat Folgendes gesagt, Spurgeon hat ihn gern gelesen. Wenn die Wahrheit der Einheit geopfert werden muss, dann ist Treue Torheit. Wenn die Wahrheit der Einheit geopfert werden muss, dann ist es Torheit, treu zu sein. Dann haben wir den Fall des Kompromisses. Ich habe nicht Zeit, darauf lange einzugehen. Ein Ausleger namens Besser, der in Dexel zitiert wird, sagt Folgendes: Die gottfeindliche Welt bringt zusammen, was für empfängliche Seelen himmelweit verschieden ist. Verschiedene Ansichten. Falsche Lehre muss bekämpft werden, sagt Paulus. Sonst wird sie geduldet werden. Kämpfen wir nicht, dann werden wir uns langsam daran gewöhnen. 2. Korinther 10, die Verse 5 und 6, lesen Sie aber ab Vers 3. Ein sehr wichtiger Text für diesen Kampf.